Deutschlandfunk, kontrovers.
Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann. Herzlich willkommen. Eine allgemeine Impfpflicht werde es nicht geben. Das hatten führende Politikerinnen und Politiker immer wieder betont. Doch dann kam bekanntlich Delta. Die Infektionszahlen stiegen rasant, die Krankenhäuser füllten sich, die Zahl der Toten wuchs und wuchs. Und gleichzeitig war festzustellen, ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung lässt sich nicht impfen. Neue Kontaktbeschränkungen wurden eingeführt, neue Lockdowns drohten. Das hat die Lage verändert. Plötzlich mehrten sich die Stimmen derer, die sich für eine Impfpflicht für alle aussprachen, um einen ewigen Zirkel von Lockdown zu Lockdown zu durchbrechen. Kanzler Olaf Scholz wollte eine Impfpflicht, die Anfang Februar, Anfang März greifen sollte. Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich ähnlich. Gleichzeitig einigte man sich aber darauf, die Regierung selbst werde keinen Gesetzentwurf vorlegen. Begründung: Es handele sich um eine strikt ethische Debatte. Initiativen müssten also aus der Mitte des Bundestags kommen. Es werde deshalb auch keine Fraktionsdisziplin geben. Und so kommt der Deutsche Bundestag übermorgen zunächst zu einer Orientierungsdebatte zusammen. Im Anschluss wird an konkreten Gesetzentwürfen gearbeitet. Einer liegt bereits vor von Abgeordneten rund um den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Sie sind für eine Beschleunigung der Impfkampagne, aber gegen eine Impfpflicht. Auch andere Gruppierungen haben sich schon zusammengetan, teils fraktionsübergreifend. Die Union hingegen, die fordert von der Regierung, Führung zu zeigen und einen eigenen Entwurf vorzulegen. Das alles wird also am Mittwoch Thema sein im Bundestag, wobei Omikron die Debattenlage nochmal verändert hat. Wir sehen exponentiell steigende Infektionszahlen. Der Krankheitsverlauf scheint bei doppelt Geimpften und Geboosterten allerdings milder zu verlaufen. Gesundheitsminister Lauterbach aber warnt, die Scheitelwelle, die werde noch kommen. Wir hier im Deutschlandfunk führen also heute an diesem Montag schon mal die Diskussion, die am Mittwoch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier so oder ähnlich führen werden. Unser Thema heute bei Kontrovers: Impfpflicht zu Zeiten von Omikron nötig oder überflüssig? Zunächst möchte ich Ihnen wie immer unsere Gäste vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das zunächst Kirsten Kappert-Gonter von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, selbst ausgebildete Ärztin. Frau Kappert-Gonter, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Moin, Herr Heckmann.
Dann Stefan Mayer von der CSU, ehemals parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Er ist jetzt Mitglied des Rechtsausschusses. Guten Morgen und herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Mayer.
Guten Morgen, Heckmann. Grüß Gott.
Und dann von der FDP Linda Teuteberg. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Inneres und Heimat. Außerdem sitzt sie im Bundesvorstand der FDP. Sie ist auch bekannt als ehemalige Generalsekretärin und ist Mitzeichnerin des Gesetzentwurfs, den ich gerade schon erwähnt habe, von Wolfgang Kubicki, kontra Impfpflicht. Guten Morgen. Herzlich willkommen, Frau Teuteberg.
Guten Morgen, Herr Heckmann, und Gruß in die Runde.
Ja, schön, dass wir alle hier zusammensitzen können, sozusagen mehr oder weniger zusammen, jedenfalls über Leitung verbunden. Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
Morgen, hier ist die Frau Müller aus Berlin. Wenn der Nutzen der Durchimpfung eindeutig belegt werden würde, dann hätte man wahrscheinlich noch mehr auf der Seite der Impfbefürworter. Jetzt zu dieser Zeit eine Impfpflicht einzuführen, also das ist so grotesk. Keiner weiß, welche Form wird noch kommen, und dass nur allein die Impfung das Seligmachende ist, das glaubt doch keiner.
Guten Morgen, hier spricht Schuster aus Grimma. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, hieß es in den 60er Jahren. Es wird keine Impfpflicht geben, hieß es bis vor kurzem noch von den Regierenden. Damit zeigt die Politik wieder mal die Verlogenheit.
Mein Name ist Schmidt Berlin. Bin 88 Jahre alt, habe also eine Impfung hinter mir, auch mit Impfpflichten. Und ich empfinde es gerade unter den Bedingungen, wo man vieles nicht weiß, als unerlässlich, eine Impfpflicht einzuführen. Eine Impfpflicht. Es ist ein unsägliches Geschwätz um die Freiheit.
Guten Tag, mein Name ist Harold Linau, ich rufe aus Bendesdorf bei Hamburg an. Ich möchte vorwegschicken, dass ich selber geboostert bin. Trotzdem bin ich gegen eine Impfpflicht, weil meiner Meinung nach das Wissen noch gar nicht ausreichend vorhanden ist.
Ja, hier ist Markus Braun. Also ich finde, Impfpflicht ist halt deplatziert, zumal der Staat überhaupt das nicht kontrollieren kann.
ob jemand geimpft ist. Ich finde, das soll, man soll nicht jedem selber überlassen.
Stompor aus Schöna bei Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. Aus naturwissenschaftlicher Sicht wäre sicher die Impfpflicht eine sinnvolle Maßnahme, aber ich denke, man verabschiedet sich damit davon, dass man in die Vernunft der Bürger vertraut. Und man sollte deshalb versuchen, unbedingt ohne so eine Maßnahme auszukommen und stattdessen eben doch auf die Vernunft noch zu setzen.
Also sehr, sehr, sehr viele kritische Stimmen haben uns hier erreicht im Verlauf des Vormittags, auch per E-Mail und per WhatsApp. Sehr viele Hörerinnen und Hörer sprechen sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Auch wenn man dazu sagen muss, dass repräsentative Umfragen zu belegen scheinen, dass eine große Mehrheit für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist. Wir sind mitten im Thema, monatelang. Darauf hat auch ein Hörer hingewiesen, hatten alle führenden Politiker gesagt, es wird keine Impfpflicht kommen, dass sie jetzt womöglich doch kommt. Kostet das nicht möglicherweise viel Vertrauen? Vielleicht zunächst die Frage an Sie, Frau Kappert-Gonter von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, alle hatten ja gehofft, dass wir ohne eine Impfpflicht auskommen können. Im politischen Raum ist es haben viele die Überzeugung, dass wir nur durch Impfen aus dieser Pandemie rauskommen. Ich teile diese Überzeugung ausdrücklich. Und da die Impfquoten bundesweit noch deutlich zu gering sind, halte ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer Impfpflicht für geboten.
Wie sehen Sie das, Stefan Meyer von der CSU? Ist so ein Kurswechsel nicht wirklich dramatisch sozusagen, was den Vertrauensverlust der Politikerinnen und Politiker angeht?
Heckmann, ich finde ehrlich gesagt nicht den Kurswechsel für so dramatisch, sondern ich finde es für richtig, dass sich politische Verantwortungs- und Mandatsträger, wenn sich die Voraussetzungen ändern, dann auch entsprechend ihre Haltung zumindest mal zur Disposition stellen. Ich habe selbst noch im Sommer die allgemeine Impfpflicht abgelehnt, aber natürlich war dies zu einem Zeitpunkt vor der massiven Delta-Welle und ich glaube, es wäre sogar borniert, wenn politische Verantwortungsträger nur um ja nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu werden, sie würden unglaubwürdig werden oder sie wären nicht berechenbar fest an ihrer Haltung festhalten, auch wenn sich sachliche Gegebenheiten ändern.
Aber war es da nicht ein Fehler, dann vorher das so kategorisch auszuschließen? Muss man das nicht konstatieren?
Ja, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es allemal besser ist, wenn Menschen aus Überzeugung und eben auf freiwilliger Basis sich impfen lassen. Da hat sich jetzt an meiner Haltung auch nichts geändert. Ich bin auch noch bei weitem nicht fest entschieden, einer allgemeinen Impfpflicht die Zustimmung zu erteilen, weil aus meiner Sicht noch viel zu viele Fragen, sowohl in pragmatischer Hinsicht, was den Vollzug anbelangt, was die Administration anbetrifft, aber auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht unklar sind. Aber dass diese Debatte geführt wird angesichts dieses massiven Ansteigens der Infektionen, halte ich für richtig. Man hätte vielleicht natürlich dieses kategorische Nein so nicht unbedingt treffen müssen, aber ich bin auch der Auffassung, dass es vor einem Jahr eine ganz andere Situation war. Da hat wirklich keiner ernsthaft an die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gedacht. Und da fand ich es auch ehrlich gesagt richtig, auch um der Bevölkerung klar zu machen, dass wir vor allem auch keinen Impfzwang einführen. Das ist ja auch immer noch eine weit verbreitete Skepsis in der Bevölkerung, dass eine Impfpflicht gleichbedeutend ist mit einem Impfzwang. Und ich glaube, keiner denkt vernünftigerweise daran, selbst wenn eine allgemeine Impfpflicht eingeführt wird, diese dann auch mit unmittelbarem Zwang oder mit Erzwingungshaft auch entsprechend durchzusetzen.
Aber es könnten Bußgelder drohen, das steht ja in Rede jedenfalls. Und das passt natürlich nicht jedem, der sich nicht impfen lassen möchte.
Ja, ich habe da auch Verständnis dafür. Und wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht, ich finde es richtig, dass wir diese Debatte jetzt sehr intensiv führen. Ich würde mir nur persönlich wünschen, dass die Bundesregierung dazu eine Haltung einnimmt. Ich halte es ehrlich gesagt, Herr Heckmann, schon für grotesk, dass sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch unser Bundesgesundheitsminister Lauterbach zwar deutlich machen, dass sie als Privatpersonen oder auch als einfache Abgeordnete für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht sind, aber als Mitglieder der Bundesregierung nehmen sie keine Haltung ein. Und ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie das Vornehmste tut, was ihr zusteht, nämlich zu regieren. Und jetzt die gesamte Debatte und auch das Bilden von Gruppenanträgen allein dem Parlament zu überlassen, damit natürlich auch, was das Ergebnis anbetrifft, auch gerade in rechtstechnischer Hinsicht, auch vielen Zufällen zu überlassen, halte ich schon für außerordentlich grotesk. Und wenn dann die Argumentation die ist, naja, es geht hier aber um eine höchstpersönliche Gewissensentscheidung und der Fraktionszwang wird aufgehoben, dann möchte ich auch klar sagen, den Fraktionszwang gibt es generell überhaupt nicht, zumindest nicht in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Ja gut, aber eine Fraktionsdisziplin gibt es schon, das ist ja nur bekannt.
Ja, aber Herr Eckmann, beim Thema Triage auch eine sehr diffizile, auch moralisch, ethisch schwierige Fragestellung, die uns jetzt das Bundesverfassungsgericht überantwortet hat, da ist die Bundesregierung sehr wohl in der Lage, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Also weshalb nicht bei dem Thema allgemeine Impfung?
Werden wir gleich nochmal vertiefen, Herr Mayer. Linda Teuteberg von der FDP, ich will Sie natürlich auch ins Boot reinholen. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben sich angeschlossen dem Gesetzentwurf rund um Wolfgang Kubicki für eine Beschleunigung der Impfkampagne, aber gegen eine Impfpflicht. Wir wissen, dass eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sich für eine allgemeine Impfpflicht ausspricht, laut repräsentativer Umfragen. Dennoch, die Anruferinnen und Anrufer, die uns erreicht haben, die wir gerade eingespielt haben, wie nachdenklich machen Sie die?
Ja, zum einen, da war jetzt gerade ganz viel schon von zwei Impfpflichtbefürwortern, worauf ich gern eingehen will. Meine Meinung ist, war im Sommer genauso, wie sie jetzt ist, und zwar trotz und wegen sehr seriösem Nachdenken und Prüfen der Lage. Und zwar, dass Impfen sinnvoll und wichtig ist. Ich bin selbst geimpft und werbe auch dafür, dass das für die meisten Erwachsenen der beste Schutz ist, den wir bislang haben vor einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Und gleichzeitig ist eine Impfpflicht eine allgemeine, das falsche Instrument, um das wichtige Anliegen einer höheren Impfquote zu erreichen. Und da gibt es zum einen auf verschiedenen Stufen einer sinnvollen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist das, was mich von Anfang an in dieser Pandemie bei der Überprüfung von politischen Vorschlägen leitet, wichtig. Und da gibt es auf allen Stufen der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und auch der Angemessenheit einer allgemeinen Impfpflicht große Bedenken und Fragezeichen, auf die wir vielleicht gleich im Einzelnen eingehen können.
Sehr gerne.
Und unser Grundgesetz geht übrigens anders, als es eben in einem Beitrag anklang eines Hörers, eben nicht davon aus, dass Freiheit irgendein Gegenstand von Geschwätz ist, sondern ein zentraler Wert unseres Grundgesetzes, der in vielen Grundrechten Ausdruck findet. Und zum anderen, Sie haben gerade ja auch angesprochen, das Thema Versprechen von führenden Politikern aller Parteien. Da ist wichtig die Tatsache, dass es eine Stärke ist, wenn man auch seine Meinung revidieren kann oder dazulernen kann, ist ebenso richtig, wie es ein Allgemeinplatz ist. Und die konkreten Versprechungen lauteten ja nicht, wir brauchen zurzeit keine Impfpflicht oder sie sei nicht erforderlich, sondern es hieß kategorisch, es wird keine geben. Und insofern habe ich auch zusätzlich zu den verfassungsrechtlichen Fragen wirklich große Sorgen über die Verwerfungen, die das Brechen eines solch expliziten Versprechens bringt und dass das auch sozusagen Misstrauen auf andere Themen übertragen werden könnte, das daraus resultiert, dass eine Art Transfer des Misstrauens stattfindet nach dem Motto, wenn man solche expliziten Versprechen nicht glauben kann, die da gemacht werden, wie ist das dann auch bei anderen Themen? Dazu neigen die meisten Menschen, dass sie dann sehr misstrauisch werden.
Damit hätten wir das Feld dann schon so ein bisschen abgesteckt jedenfalls. Ist ja ein komplexes Feld mit vielen, vielen Aspekten. Vielleicht eine kleine Korrektur, Frau Teuteberg, in Ihre Richtung. Sie hatten gesagt, es hatten ja jetzt schon zwei Impfpflichtbefürworter das Wort. Ich hatte Herrn Mayer so verstanden, dass er noch nicht entschieden ist, dass er sich jetzt noch nicht dazu durchringen kann, zu sagen, ich unterstütze eine allgemeine Impfpflicht, weil noch zu viele Fragen offen sind. Richtig, Herr Mayer?
Genau so ist es, Herr Heckmann. Also ich würde, wir haben ja jetzt erst einen fertigen Gruppenantrag vorliegen, aber dem würde ich nicht die Zustimmung erteilen.
Das
aber,
ist der von der FDP, von dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki.
Aber auch die Überlegungen, die der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese jetzt am Wochenende zum Besten gegeben hat, überzeugen mich nicht. Also diese Initiative geht ja in Richtung einer allgemeinen Impfpflicht, die befristet sein soll, die drei Impfungen umfasst. Das sind auch, wie gesagt, aus meiner Sicht noch viel zu viele Fragen offen. Und ich würde deshalb zum jetzigen Zeitpunkt im Deutschen Bundestag nicht für eine allgemeine Impfpflicht stimmen.
Werden wir gleich noch vertiefen. Frau Kappert-Gonter, vielleicht an Sie dann nochmal die Frage. Unsere erste Hörerin, die wir eingespielt haben, hat gesagt, wenn man viel klarer den Nutzen belegen könnte einer Impfung, dann hätte man auch viel mehr Leute auf seiner Seite sozusagen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Ist aus Ihrer Sicht der Nutzen noch nicht ausreichend belegt?
Nein, der Nutzen ist vielfach national und international belegt. Es ist eine hervorragende Impfung, die sehr gut wirkt. Und zwar alle zugelassenen Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf. Und zwar je häufiger man geimpft ist, umso besser. Und auch das Nebenwirkungsprofil ist sehr, sehr gut. Und ist im Vergleich auch zu anderen Impfungen sogar relativ gering. Also am Nutzen besteht überhaupt kein Zweifel. Ich glaube, das ist auch hier in der Runde, wie ich die beiden Kolleginnen verstanden habe, auch gar keine Debatte.
Jetzt sagen aber viele, Frau Koppert-Gonter, Impfung schützt nicht gegen Infektionen. So argumentieren ja viele.
Es ist so, dass das Ansteckungsrisiko auch sinkt, je häufiger man geimpft ist. Also schon nach der ersten Impfung sinkt das Ansteckungsrisiko und dann mit der zweiten und der geboosterten Impfung noch mehr. Es schützt nicht zu 100%. Was aber sehr gut belegt ist, ist, dass das Ansteckungsrisiko abnimmt, je häufiger man geimpft ist. Und vor allem, und das ist entscheidend, dass die schweren Verläufe signifikant sich reduzieren. Also wen wir im Moment auf den Intensivstationen sehen, und das sind ja wirklich sehr bedrohliche Verläufe, zum Teil, die dann eben auch mit dem Tode enden können, das sind ganz überwiegend ungeimpfte Menschen. Das heißt nicht ein 100%iger Schutz durch die Impfung, das ist richtig, aber es heißt eben ein signifikanter Schutz. Und da kommt tatsächlich auch eine Kritik von mir ins Spiel. Ich glaube, wenn die Kommunikation viel früher, viel deutlicher und auch eindeutiger gewesen wäre, Impfen nutzt, die Impfstoffe sind gut, sie sind sehr, sehr gut überprüft und evaluiert, dann müssten wir diese Debatte eventuell nicht führen, weil dann tatsächlich sehr viel mehr Menschen auch jetzt schon geimpft wären und wenn auch die Zugänglichkeit des Impfens sich hätte leichter in den Alltag integrieren lassen, wenn die Kommunikation zielgruppenspezifischer, mehrsprachiger gewesen wäre, wenn mobile Impfteams frühzeitiger rausgefahren wären, dann wären wir jetzt tatsächlich schon weiter. Davon gehe ich auch aus. Aber Fakt ist, diese Impfung nutzt sehr gut und zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es eben, um die Impfquote bundesweit auf einen Stand zu kriegen, die uns hilft, wirklich aus dieser Pandemie rauszukommen, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht über 18 einführen.
Ab 18. Gut geprüft, gut evaluiert, sagen Sie, Frau Koppert-Gonter. Da sagen aber viele Skeptiker oder Impfgegner nach wie vor ja auch, dass Spätfolgen möglicherweise eintreten werden, Nebenwirkungen eintreten werden. Das ist ja ein Argument, das man immer wieder nach wie vor auch hört. Frau Teuteberg, was entgegnen Sie?
Nun, ich vertraue auf die Zulassung und werbe für das Impfen. Das ändert für mich nur trotzdem nichts daran. Und das ist der Grundsatz in unserer Gesellschaft und unter unserer Verfassung, dass erwachsene Menschen selbst entscheiden, welche medizinischen Eingriffe sie an ihrem Körper zulassen. Und deshalb bin ich gleichwohl gegen eine allgemeine Impfpflicht, auch wenn ich das Impfen für sehr vernünftig und wichtig halte. Und deshalb ist ja unser Gruppenantrag, an dem ich beteiligt bin, auch sehr dafür, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um das Impfen weiter zu beschleunigen und zu verstärken. Und ich bin insofern mit Frau Koppert-Gonter einig, wenn sie eben sagte, manches hätte da anders und früher stattfinden können. Vieles davon leichterer Zugang zu Impfungen. Übrigens auch nicht, ich finde, man sollte auch nicht gegeneinander ausspielen, was manche vor einem guten Jahr noch getan haben. Die Frage Impfzentren und niedergelassene Ärzte. Es gibt viele gute Möglichkeiten für verschiedene Zielgruppen, Impfungen an die Menschen zu bringen. Und dafür sollten wir noch mehr tun. Gleichzeitig gilt aber auch, Versäumnisse, die vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr geschehen sind, werden nicht durch einen neuen Fehler, nämlich eine allgemeine Impfpflicht, gegen die sowohl verfassungsrechtlich als auch politisch viel spricht, ausgeglichen.
Wir werden das gleich nochmal vertiefen.
Ja,
was spreche ich, Frau Teuteberg? Ganz kurz noch zurück, mal ganz kurz, weil wir nur noch eine Minute haben bis zu den Nachrichten. Frau Teuteberg, ich erteile Ihnen danach auch gleich nochmal das Wort. Aber meine Frage war ja nach den Spätfolgen und den Nebenwirkungen. Das ist ein Argument, was man immer wieder hört. Frau Koppert-Gonter, vielleicht an Sie nochmal als Ärztin nochmal eine Reaktion darauf. Wie ist das einzuordnen?
Also, ja, wenn Impfnebenwirkungen und Folgen sich zeigen, dann zeigen die sich sehr früh nach der Impfung und könnten dann einen protrahierten Verlauf nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach der Impfung nichts zeigt und dann im Verlauf irgendwann etwas entsteht, die ist absolut gering. Das kennen wir so von anderen Impfungen auch nicht. Also von daher ist es etwas, was vielen Menschen Angst macht.
Aber das sind ja neue Impfungen, mRNA-Impfungen.
Sehr gut geprüft, millionenfach jetzt eingesetzt. Und wie gesagt, nochmal, auch das, was sich als Spätfolgen manifestieren könnte, zeigt sich schon sehr früh, sodass wir davon nicht ausgehen dürfen,
also das dass das passieren wird. Also das ist im Prinzip ausgeschlossen, de facto. Eine E-Mail geschrieben hat uns Kurt Dombeck, ich zitiere, da immer noch zu viele Mitmenschen nicht geimpft sind und diese Impfverweigerung die Gesundheit aller gefährdet, ist eine Impfpflicht dringend geboten. Ich erwarte, dass die Bundesregierung endlich einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt. Zögern würde zu einer weiteren Verunsicherung führen. Das ist die Meinung von Kurt Dombeck. Dann hat uns erreicht eine WhatsApp von Herrn oder Frau Günther. Zitat: Ich bin freiwillig geimpft und aufgefrischt. Seit eine allgemeine Impfpflicht droht, sehe ich mich zur Solidarität mit den Bedenkenträgern verpflichtet und war am Samstag bei der Schweriner Demo dabei. Ich traf nur friedliche Leute, die einfach nur wollten, dass ihre Argumente ernst genommen werden. Das ist der Impuls von Herrn oder Frau Günther. Aus Schwerin offensichtlich. Und Herr oder Frau Kühn schreibt uns ebenfalls eine WhatsApp, Zitat, die Impfpflichtdiskussion ist die Krönung der politischen Fehlentscheidungen, wo wir nicht mal einen Impfstoff haben, der dauerhaft wirkt und vor Ansteckung schützt. Ja, er verhindert schwere Verläufe, aber eine gesunde Bevölkerung durchzuimpfen, um dann alle paar Monate boostern zu müssen, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, finde ich unfassbar. Ganz zu schweigen davon, ob mit einer Impfung überhaupt die erreicht werden können, die man erreichen will. Und wie kann man dieses Bürokratiemonster überhaupt durchsetzen? Das ist die Meinung von Herrn oder Frau Kühn. Also ein sehr gemischtes Bild. Und aus Wolfsburg hat uns Herr Feige-Tietz angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Feige-Tietz.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Was ist denn Ihre Meinung? Impfpflicht zu Zeiten von Omikron nötig oder überflüssig?
Also ich halte sie für überflüssig. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Impfquote und die wird noch weiter ansteigen. Aber das ist gar nicht mein eigentliches Thema. Es geht mir persönlich um das Vertrauen. Mhm. Da spielt die Impfpflicht so gesehen auch mit rein. Es ist eine Menge Vertrauen verspielt worden, zuletzt bei den Genesenen und bei den Janssen-Impfen, also der Johnson-Johnson-Impfstoff. Da bin ich selber von betroffen und habe jetzt eine lange Odyssee hinter mir, die heute glücklich endete. Denn ich wollte mich auch ein weiteres Mal mit Janssen impfen lassen. Und da findet tatsächlich auch von Seiten der offiziellen Stellen teilweise schon eine Desinformationskampagne statt.
Inwiefern?
Es wird immer auf den mRNA-Impfstoff hingewiesen, Entschuldigung. Es wird gar nicht gesagt, dass es möglich ist. Die PAI hat im Dezember den
Janssen-Impfstoff zur Auffrischung. Ne? Ja.
Nee, die EMA hat den Janssen-Impfstoff freigegeben. Das Paul-Ehrlich-Institut und das RKI hat das übernommen und auch so auf den Seiten verkündet. Empfiehlt natürlich weiterhin den mRNA-Impfstoff, aber die Impfung mit Janssen ist möglich. Es wird aber gar nicht kommuniziert. Ich hatte dann letzte Woche mit dem RKI telefoniert. Dort sagte mir auch der Mitarbeiter, nee, das geht nicht. Ich sage doch, das geht.
Nein, und Sie sind jetzt nicht. Ein zweites Mal mit Johnson & Johnson geimpft?
Ich bin heute ein zweites Mal geimpft worden. Ich habe mir dann hier in Wolfsburg einen Arzt gesucht, der Johnson noch tatsächlich verimpft, eigentlich zur Erstimpfung, habe mit ihm darüber gesprochen, hatte auch mit dem niedersächsischen Sozialministerium letzte Woche gesprochen, weil er auch als normaler Bürger ist es sehr schwer herauszukriegen, wie die Impfstoffe verteilt werden, wer was wann impft, ja, wer hat überhaupt welche Impfstoffe zur Verfügung. Und da bin ich jetzt wieder beim Thema Vertrauen. Wir haben damals tatsächlich Johnson und auch den, nehmen Sie mir nochmal den zweiten Impfstoff, der nicht mehr verimpft wird eigentlich.
Ja, das also weiß ich jetzt nicht ja genau, welchen Sie meinen, aber...
AstraZeneca, aber sehen ja. Sie haben ihn auch schon vergessen, weil er gar nicht mehr in der Öffentlichkeit ist. Und das ist der Punkt. Wir haben tatsächlich also wirklich, wir haben uns jetzt auf zwei Impfstoffe fokussiert, haben vier zugelassene und über den anderen reden wir gar nicht. Wir haben bei Johnson sehr gute Ergebnisse in der Studie gesehen, die zwar noch nicht peer-reviewed ist, aber halt eben immerhin schon mal, dass es in Afrika sehr gut wirkt, wohl auch gegen die Omikron. Und gegen die BioNTech-Variante, gegen die Delta-Variante, wo es sehr gut wirkt. Und wir wollen wirklich hier zwei Impfstoffe verimpfen und den Rest nicht. Und dass tatsächlich in der letzten Zeit gar nicht mehr darüber geredet wird. Und jetzt die Johnson-Geimpften quasi den Status verloren
haben. Darf ich ganz kurz nochmal rückfragen? Und Sie haben ja Vorbehalte gegen die mRNA-Impfstoffe. Das ist Ihnen nicht ganz geheuer.
Da will ich kurz drauf eingehen. Nein, tatsächlich ist es so, dass es am Anfang die Schwierigkeiten gab und die gibt es immer noch. dass tatsächlich einige Länder auf die Impfserie bestehen. Also wenn Sie zum Beispiel nach Kanada reisen oder andere, dann werden die Kreuzimpfungen bei Reisen auch nicht anerkannt. Also das ist so, dass Sie dann tatsächlich einen Impfstoff brauchen und zumindest die Grundimmunisierung halt eben mit einem Impfstoff. Und mir war das von Anfang an wichtig. Die Österreicher hatten schon sehr früh angefangen zu sagen, wer Janssen hat, kann auch wieder Janssen nehmen, letztes Jahr schon. Und die hatten dann auch, das ist auch ein Punkt, den ich nochmal einbringen wollte, weil wir ja auch hier diese Impfpflicht so ad hoc wollen und diesen genesenen Status so über Nacht praktisch kassiert haben. Die Österreicher hatten letztes Jahr im Herbst das angekündigt und haben gesagt, wer dann zum 1.1. einmal Johnson geimpft ist und der genesenen Status ändert sich, beziehungsweise auch die Johnson-Impfung ändert sich. Auch die Schweizer haben das halt eben mit dem genesenen Status, die gehen ja jetzt wieder runter von 12 Monaten auf 9 Monaten, parlamentarisch geregelt. Bei uns, man kommt als Bürger sich vor, als wenn die Leute halt eben so sich was einfallen lassen, ja, aus Politik und Behörden, okay, das dann umsetzen und im Nachhinein dann überlegen, ja, was dann, wie kommunizieren wir
das, okay,
jetzt am besten?
Herr Feige-Tietz, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Das sind eine Menge Punkte, die Sie da untergebracht haben. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Spezialaspekt, aber betrifft natürlich auch viele, viele Leute. Frau Kappert-Gonter, an Sie vielleicht als Ärztin.
So, hallo,
die Frage Desinformationskampagne habe ich mir notiert, dass das Stichwort von Herrn Feige-Tietz bezüglich Johnson & Johnson, dass man als Johnson & Johnson Geimpfter nicht an eine zweite Johnson & Johnson Impfung rankommt. Sind Sie noch dran, Frau Kappert-Gonter?
Nein? Ich bin jetzt gerade wieder reingekommen. Die Leitung war leider unterbrochen, dann, deshalb habe ich leider das nicht ganz vollständig hören können. Kann aber sagen, dass, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, also die Kommunikation muss tatsächlich auch noch mal klarer und eindeutiger werden. Und ich bin grundsätzlich auch der Meinung, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen, wo ich ja ausdrücklich für eintrete, eben weil die Impfquote nicht gut genug ist, das war ja eben auch in diesem Beitrag zu hören, die Impfquote sei bundesweit schon gut genug, das ist leider nicht der Fall. Wir sind auch im europäischen Vergleich relativ gering mit unserer Impfquote und das schützt uns dann eben nur unzureichend. Aber auch eine allgemeine Impfpflicht bedeutet eben nicht weniger, sondern mehr Kommunikation. Es bedeutet bessere Kommunikation, auch was geht, was geht nicht, was ist die Wirkung, was ist das Nebenwirkungsprofil. Und eine allgemeine Impfpflicht bedeutet eben auch Menschen, die bisher zögerlich sind, die sehr ambivalent sind, die besonders auch aus biografischen Gründen vielleicht Angst haben vor dieser Impfung oder überhaupt Impfungen, die in den Stand zu versetzen, auch sozusagen geimpft werden zu wollen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Eine allgemeine Impfpflicht wäre ja eine doppelte Verpflichtung. Einerseits für die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen, aber auch für den Staat die geeigneten Strukturen, wo eben auch die Kommunikation dazu gehört.
Trotzdem nochmal die konkrete Frage, Frau Kappert-Gonter, die der Hörer ja gestellt hat. Er als Johnson & Johnson Geimpfter, warum ist das so schwierig, dann eine zweite Johnson & Johnson Impfung zu kommen? Wie ist das zu erklären?
Ja, die Empfehlung ist tatsächlich inzwischen, mit den mRNA-Impfstoffen auch die Zweitimpfung oder den Booster vorzunehmen, weil das einfach von der Wirkung her noch mal besser wirksam ist. Aber wenn für den Bürger das jetzt möglich war, da, weil er das gerne wollte, noch mal eine Auffrischung mit Johnson & Johnson zu bekommen, dann ist das ja erfreulich.
Ja, und dann hatte er aber noch kritisiert, dass der Genesenenstatus da plötzlich auf die Hälfte reduziert wurde, plötzlich gekürzt wurde von einem Tag auf den anderen. So jedenfalls war seine Wahrnehmung.
Vielleicht ganz kurz vielleicht dazu, medizinisch einzuordnen, dass man den Genesenenstatus daran anpasst, wie wirklich der Schutz der Impfung dann noch wirksam ist. Das halte ich für richtig, aber ich teile oder stimme zu, dass es hier absolut notwendig ist, dass auch seitens der entsprechenden Stellen frühzeitig und eindeutiger kommuniziert wird, damit die Bürgerinnen da nicht so überrascht werden.
Gut, haben wir den Punkt noch gemacht. Kommen wir zum Thema Impfpflicht im engeren Sinne. Frau Teuteberg, die stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel, der hat gesagt, im Sommer seien noch alle Parteien gegen die Impfpflicht gewesen. Durch die ansteckendere Delta-Variante hat sich die Lage verändert und durch Omikron verändert sie sich möglicherweise erneut. Und der andere Parteikollege von Ihnen, Stefan Thome, der parlamentarische Geschäftsführer Ihrer Fraktion, der hat geäußert dieser Tage, Omikron ändert die Spielregeln, nämlich weil nicht so viele Hospitalisierungen offenbar zu erwarten sind, beziehungsweise nicht so schwere Verläufe jedenfalls verursacht werden. Sehen Sie dies ähnlich?
Also zum einen gilt, ob im Sommer, im Herbst oder jetzt, dass es zum einen ein paar anerkannte Maßstäbe gibt, wie man prüft, ob eine Maßnahme verhältnismäßig ist und deshalb auch mit den Grundrechten unseres Grundgesetzes vereinbar. Allerdings können sich natürlich die Tatsachen, die Empirie, die man da in Rechnung stellen muss, also zum Beispiel die Frage, welche Impfquote erreicht man mit Freiwilligkeit, als auch die Frage, wovor schützt die Impfung? Schützt sie auch vor Ansteckung oder nicht? Da haben wir jetzt gelernt, zum Beispiel, dass sterile Immunität nicht gegeben ist und auch nicht dauerhafte, aber ein ganz wichtiger Beitrag der Impfung dazu, dass Menschen nicht schwer erkranken und in der Regel nicht intensivpflichtig werden. Aber Omikron hat eben zusätzliche Zweifel an einer allgemeinen Impfpflicht. Neben denen, da gibt es viele Gründe, die man vorher schon haben konnte, bringt weitere Zweifel daran, weil es eben nicht die dauerhafte Immunität bringt und keine sterile Immunität. Auch die Umsetzbarkeit ist ja ein wirkliches Problem. Es macht einen großen Unterschied, ob man eine Impfung einmal im Jahr oder auch sogar seltener im Leben, wie bei den Impfungen, für die wir früher Impfpflichten kannten, wie bei den Pocken zum Beispiel, einen lebenslangen Schutz bekommt, oder ob man jetzt ernsthaft alle Bundesbürger alle 3 Monate impfen sollte. Das stellt die Umsetzbarkeit und Verhältnismäßigkeit stark in Frage. Was mir wichtig ist, ist doch nochmal einfach auch sehr redlich und genau dabei zu sein, was man mit Freiwilligkeit sehr wohl erreichen kann. Zum Beispiel sind in Frankreich und Italien die Impfquoten bereits deutlich nach oben gegangen, als im Sommer sehr viel konsequenter und früher 3G-Regeln schon mal in Aussicht gestellt und umgesetzt wurden in diesen Ländern. Wir haben in Deutschland stattdessen auch im letzten Frühjahr erlebt, dass als die Impfzentren nicht so gut in Gang kamen, was aber eher mit der mangelnden Belieferung, mit der mangelnden Versorgung mit Impfstoff zu tun hatte, die Impfzentren als Infrastruktur infrage gestellt wurden. Und dabei brauchen wir ganz viele Ansätze. Das ist auch der Ansatz unseres Gruppenantrages. Wir brauchen sowohl die Impfzentren als eine sehr gute Einrichtung, um Menschen, die schon entschieden sind, die Impfung zu bekommen, professionell und effizient viele Impfungen schnell verabreichen zu können. Wir brauchen die individuelle Beratung bei den niedergelassenen Ärzten für alle Menschen, die da Gesprächsbedarf haben, wo Dinge zu klären sind. Und wir brauchen zusätzlich mobile Angebote, zielgruppengerechte Ansprache, auch zum Beispiel der Menschen, die gar keinen festen Hausarzt haben und die nicht schon entschieden sind oder schlechten Zugang zu Informationen haben. Wir brauchen all das nebeneinander und nicht ein Ausspielen verschiedener Arten der Impfung oder der ärztlichen Versorgung.
Da gehen wir gleich, Frau Teuteberg, da gehen wir gleich nochmal ganz konkret auch rein in die verschiedenen Vorschläge und Modelle. Ich möchte trotzdem nochmal bei dem Punkt bleiben, inwieweit Omikron wirklich die Diskussions- und Sachlage nochmal ändert. Stefan Mayer von der CSU, die Chefin des Deutschen Ethikrats oder Vorsitzende Alena Büchs, die hat gesagt, der Ethikrat muss seine Empfehlung pro Impfpflicht gegebenenfalls überdenken. Denn als der Ethikrat im Dezember mehrheitlich eine Ausweitung der Impfpflicht auf alle wesentlichen Teile der Bevölkerung empfohlen habe, sei dies im Kern unter den Bedingungen der Delta-Variante geschehen. Herr Mayer, inwieweit ändert für Sie Omikron die Sachlage?
Ich bin der Meinung, dass dieser Hinweis des Deutschen Ethikrates schon sehr ernst zu nehmen ist. Es gab ja doch eine große Mehrheit im Deutschen Ethikrat, ich glaube bei 4 Gegenstimmen, unter bestimmten Prämissen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, aber eben im Lichte der Delta-Variante und der Welle, die uns Delta beschert hat, in Anführungszeichen. Omikron hat aus meiner Sicht die Sachlage schon massiv verändert. Omikron ist deutlich infektiöser, aber eben die Krankheitsverläufe sind deutlich milder. Die Wahrscheinlichkeit, intensiv behandelt werden zu müssen, ist um das 10-fache geringer als bei Delta. Und man muss ja auch eines klar sehen, wenn wir jetzt die allgemeine Impfpflicht einführen oder Ende des ersten Quartals oder im April, dann wird die Wirkung ja erst oder soll die Wirkung ja entfaltet werden im Herbst und Winter. Keiner kann heute prognostizieren, welche Mutante im kommenden Herbst und Winter dominierend sein wird. Aller Voraussicht nach wird es nicht mehr Omikron und auch nicht mehr Delta sein. Und wenn dann eben die Antwort die ist, dass man sich möglicherweise wirklich alle 3 Monate impfen lassen muss, dann stellt dies natürlich unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten schon wieder erhebliche Fragen oder wirft dies erhebliche Fragen auf. Und deswegen habe ich ja gesagt, es sind viel zu viele Unbekannte noch im Spiel, sodass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht kategorisch für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht plädieren kann. Also neben der Frage, wie oft muss ich mich impfen lassen, stellen sich ja gerade im Vollzug viele Fragen. Die Bundesregierung ist ja offenbar nicht gewillt, ein Impfregister einzuführen, obwohl der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung dafür plädiert und auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten die Einführung eines Impfregisters für statthaft hält. Also auch die Frage, wie kann ich überhaupt feststellen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, sind noch sehr, sehr unklar und in keiner Weise beantwortet. Und ein Aspekt, den möchte ich wirklich auch nicht vernachlässigen, die Kollegin Teuteberg hat ihn schon mal so ein bisschen erwähnt, das ist die Frage, welche Wirkung in gesellschaftspolitischer Hinsicht hätte die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Wir haben jetzt 75% der Bevölkerung zumindest erst geimpft. Über die Hälfte der Deutschen ist mittlerweile geboostert. Also wir erleben ja, dass der Anteil derer, die noch nicht geimpft sind, zum Glück immer kleiner werden. Und natürlich kann ich mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht einen gewissen Teil derer, die sich bisher nicht haben impfen lassen, dazu bringen, vor allem auch angesichts des Drohens, des Verhängens eines Bußgeldes, sich impfen zu lassen. Aber ich habe persönlich den Eindruck, dass es auch viele unter denen gibt, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, die sich auch nicht durch eine allgemeine Impfpflicht, notfalls auch nicht durch die Erhebung von Bußgeldern zum Impfen bewegen lassen.
Also Sie zweifeln das an, ob das überhaupt effektiv ist, so eine Impfpflicht, praktisch gesehen, ne?
Also ich bin der Meinung, eine allgemeine Impfpflicht wäre geeignet, aber zum anderen, auch das ist ja schon erwähnt worden, muss auch die Erforderlichkeit nachgewiesen werden. Also sprich, die allgemeine Impfpflicht muss aus meiner Sicht das letzte Mittel sein, das erhoben wird, bevor zuvor müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sein. Und dann muss es eben zuletzt auch verhältnismäßig sein. Und wenn ich eben sehe, dass wir derzeit schon eine erhebliche Spaltung in unserer Gesellschaft haben, die zwar nicht bei 50-50 der Bevölkerung sich vollzieht, sondern vielleicht 10 oder 15% der Bevölkerung momentan spaltet von dem Rest unserer Gesellschaft, dann habe ich schon die immanente Befürchtung, dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zu einer Vertiefung dieser Spaltung führen könnte. Und das ist, glaube ich, gerade in gesellschaftspolitischer Hinsicht auch mit zu berücksichtigen, neben den Fragen des Vollzugs oder der Administration und eben den verfassungsrechtlichen Fragen per se.
Greifen wir gleich sicherlich nochmal auf, Frau Kappert-Gonter. Sie dürfen da gleich drauf antworten, Frau
Kappert-Gonter.
Ich möchte gerne trotzdem unseren Hörer, der schon ein bisschen länger in der Leitung wartet, die Gelegenheit geben, auch sich einzuklinken. Aber Sie können gerne nachher wirklich darauf eingehen, auf die einzelnen Punkte. Und zwar aus Gießen hat uns ein Hörer angerufen, namens Sascha. Sie wollten uns nur Ihren Vornamen mitteilen. Schönen guten Morgen. Darf ich fragen nach dem Grund, warum Sie nur den Vornamen nennen wollen?
Ja, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen anonym bleiben.
Warum?
Ach, ich weiß, manche Menschen mögen das auch nicht, weil ich bin halt nicht geimpft und es muss aber auch nicht unbedingt die Runde machen.
Ah ja.
Und deswegen wollte ich das mal bei meinem Vornamen bleiben.
Ah ja, verstehe. Okay, gut. Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Also ich sehe es genauso. Der STIKO-Chef hat seine Empfehlung zurückgenommen und der Ethikrat denkt drüber nach. Hendrik Streeck ist auch ein Impffreund hoch 10, sagt aber selber, nicht mit diesem Impfstoff geht keine Impfpflicht. Sarah Wagenknecht spricht sich dafür aus und für die aktuellen Impfstoffe gibt es noch nicht mal einen Beipackzettel, weil die ja nur immer noch in der Notzulassung sind. Und ein Freund von mir ist mit 32 gestorben nach der doppelten Impfung, Beinvenenthrombose, Lungenembolie. Und das sind Sachen, die kann man beim Paul-Ehrlich-Institut auf der Seite nachlesen als Hauptnebenwirkungen der Impfung. Und ich finde halt, aktuell bin ich gegen eine Impfpflicht, aber mit einem Impfstoff, der wirklich schützt, so wie auch angesprochen wird, bin ich auch dabei. Ich gehe auch auf Demos und ich sehe da auch null Nazis und ich bin solidarisch hoch 10. Ich gehe auf Seebrücken-Demos, ich lebe pflanzlich, biologisch, ich achte auf mein Umfeld und Menschen, die sich noch nie solidarisch in ihrem Leben eingesetzt haben, aber sich einen Impfstoff spritzen lassen und mir sagen, ich bin unsolidarisch, finde ich auch nicht korrekt.
Ja, okay, ich danke Ihnen für den Anruf aus Gießen. Ist natürlich auch, denke ich, eine Meinung, damit stehen Sie nicht alleine. Wir haben ja jeden Tag Demonstrationen, die wir erleben, wo sich Menschen gegen die das Impfen und gegen die Impfpflicht aussprechen. Das, trotzdem waren so ein paar Fakten drin, die man so, glaube ich, nicht so stehen lassen kann. Beipackzettel, dass es das nicht geben würde, das ist so nicht so. Und es gibt auch keine Notzulassung, sondern ein beschleunigtes Verfahren. Es ist eben dezidiert keine Notzulassung gewesen. Frau Kappert-Gonter, möchten Sie vielleicht noch kurz entgegnen?
Ja, und auch Herr Streeck spricht sich ja ausdrücklich für das Impfen auch mit diesen Impfstoffen aus, um das noch zu verkomplizieren. Aber zur Frage Omikron, wie verändert das die Lage bezüglich der Impfpflicht? Das ist ja eine relevante Debatte, die im Moment läuft. Und Omikron darf man nicht unterschätzen. Es gibt gerade bei Ungeimpften auch schwere Verläufe mit Omikron. Und die Schwere der Verläufe sinkt eben signifikant ab mit jeder einzelnen Impfung. Das ist ein sehr, sehr relevanter Befund. Zudem sieht es so aus, dass auch die Long-Covid-Verläufe unter Omikron relativ häufig sind. Und auch das ist ja individuell und auch gesellschaftlich natürlich ein wirklich großes Problem. Und eine durchgemachte Omikron Erkrankung, Infektion schafft dann tatsächlich für Omikron ja einen Schutz, aber eben nicht, anders als die Impfungen, gegen die anderen Virusvarianten. Und auch das ist ein sehr, sehr relevanter Befund. Das bedeutet nämlich, wenn wir im Herbst tatsächlich möglicherweise, und das ist eben leider nicht ausgeschlossen, eine Welle mit einer neuen Variante bekämen, dann wären die Menschen, die geimpft sind, höchstwahrscheinlich sehr viel besser geschützt gegen eine solche Variante, als es die Menschen nach einer Omikron-Infektion sein können. Das heißt, wir dürfen eine durchgemachte Omikron-Infektion mit dem Schutz vor weiteren Infektionen mit dem einer Impfung eben nicht gleichsetzen. Und das bedeutet für mich, dass auch unter den aktuellen Bedingungen tatsächlich nach wie vor die Argumente sehr, sehr valide sind zugunsten einer allgemeinen Impfpflicht. Und was richtig ist, es wird uns in dieser Welle jetzt nichts mehr nutzen, aber für zukünftige Wellen eben schon. Und das ist ja die Frage, wie kommen wir gemeinsam aus dieser Pandemie raus? Und da brauchen wir eben eine deutlich höhere Durchimpfung, als wir sie jetzt haben. Und die Immunität durch Omikron alleine schützt eben nicht.
Wir haben noch ungefähr zwei Minuten bis zu Nachrichten. Wir möchten aber gerne die Gelegenheit geben, Herrn Rimbares aus Essen noch sich einzuschalten. Nein, ist gerade nicht in der Leitung. Gut, Herr Mayer, bitte.
Ganz kurz, weil wenn ich replizieren darf auf die Kollegin Kappert-Gonter, ich verharmlose in keiner Weise die jetzige Omikron-Welle, vor allem wegen der massiven Quantität der Infektionen, was natürlich selbst bei einer niedrigeren Gefährlichkeit und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, was die Hospitalisierung anbelangt, allein schon dazu führt, aufgrund der Quantität, dass die Zahl der Hospitalisierungen zunehmen wird. Die Entwicklung zeichnet sich ja jetzt auch schon mit einem gewissen Nachgang zu den anschwellenden Infektionszahlen ab. Vor dem Hintergrund möchte ich in keiner Weise so dargestellt werden, als ob ich die Omikron-Welle jetzt als ungefährlich oder als unkompliziert erachte. Nur die Frage ist die, Sie haben es ja ein Stück weit jetzt auch beantwortet, keiner kann prognostizieren, welche Variante, welche Mutante im kommenden Herbst-Winter dominierend sein wird und wie oft man dann entsprechend sich auch impfen lassen muss. Und das Gesetz muss ja jetzt im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr verabschiedet werden und da muss ja dann auch rechtssicher implementiert sein, wie häufig man sich impfen lassen muss. Und das sind einfach Fragen, die sind aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt denkbar unklar. Dass das Impfen sinnvoll ist, ist vollkommen unstreitig, um das auch nochmal zu sagen. Und natürlich sind auch die Krankheitsverläufe harmloser, wenn man geimpft ist, insbesondere wenn man geboostert ist. Das ist, glaube ich, das steht außerhalb jeglicher Debatte.
Frau Teutelberg, noch kurz dazu.
Ja, also ich finde, das zeigt gerade nochmal, wir müssen natürlich genau die Erkenntnisse zu Omikron berücksichtigen und die sprechen zusätzlich gegen eine allgemeine Impfpflicht. Es ist aber auch wichtig, gerade weil wir immer wieder mit neuen Erkenntnissen konfrontiert sind und auch noch nicht wissen, welche Mutanten wird es im Herbst geben, sich nochmal genau anzugucken, die Empfehlung des Ethikrates von Dezember, kurz vor Weihnachten, unter dem Eindruck der damaligen Debatte, auch die ist schon zum Teil etwas verquer wahrgenommen und berichtet worden, denn auch in der Stellungnahme des Ethikrates ist von ganz vielen Voraussetzungen die Rede, die noch nicht erfüllt sind. Also selbst diese Einschätzung unter dem Eindruck von Delta und einer gesellschaftlichen Stimmung enthielt ganz viele Bedingungen, Voraussetzungen.
Unbedingt Voraussetzungen, aber begleitende Maßnahmen, so wurde es dann.
Begleitende Maßnahmen, die man implementieren muss. Yeah. Und auch der Ethikrat hat sich jetzt ja schon noch mal
Wir in 20 Sekunden kommen hier bei uns die Nachrichten. Wir setzen das gleich an dieser Stelle fort, Frau Teuteberg. Ja? Bis gleich. Ich möchte Ihnen eine WhatsApp vorlesen eines Hörers oder eine Hörerin. Zitat, ich habe für diese ständigen Diskussionen und Änderungen der Maßnahmen kein Verständnis mehr. Macht endlich eine Impfpflicht, dann weiß jeder, woran er ist und gut. Und ja, jeder hat das Recht, über seinen Körper zu bestimmen und die Pflicht, auch anderen nicht zu schaden. Und dagegen spricht sich Thomas Müller aus. Er ist der Meinung, gesetzliche Impfpflicht bedeutet einen gesetzlichen Zwang und setzt voraus, dass alle anderen Möglichkeiten vorher ausgeschöpft wurden. Es entsteht der Eindruck, dass dieses Land aus nicht nachvollziehbaren Gründen keine Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung macht. In der Digitalisierung wurden bisher keine Schritte unternommen, um die Situation in Ämtern, Schulen zu ändern. Die Möglichkeit der App. Der Corona-App wird nicht ausgeschöpft. Soweit also die skeptische Meinung von Thomas Müller. Und ich möchte auch gleich unseren Herrn Rimbares in die Sendung hineinholen. Habe ich gerade schon mal angekündigt. Aber Frau Teuteberg, ich hatte Sie gerade eben unterbrochen. Da hatten Sie es gerade mit der Empfehlung des Ethikrats. Da haben Sie gesagt, das wurde so ein bisschen medial schief dargestellt.
Ja, ich glaube, da haben auch manche Akteure selbst dazu beigetragen, als der Ethikrat das veröffentlichte. Aber Tatsache ist, er hat ja da festgestellt, Frau Büchs hat das jetzt im neuen Jahr auch nochmal klargestellt, dass sie da Voraussetzungen formuliert haben, was überhaupt vorher getan werden muss, um die freiwillige Impfquote zu erhöhen, dass diese Voraussetzungen gar nicht erfüllt sind. Und die zusätzlichen Erkenntnisse, die wir über Omikron jetzt haben, die kommen noch obendrauf. Aber wir müssen eben auch da erstmal genau sein bei dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass die Erforderlichkeit schon in Frage steht, ob der Staat auch alles getan hat, was er tun kann, um das freiwillige Impfen zu erleichtern, zu forcieren, die Impfquote mit anderen Maßnahmen zu erhöhen. Und da hat auch der Ethikrat gesagt, da sind noch ganz viele Dinge zu tun, bevor eine allgemeine Impfpflicht überhaupt gerechtfertigt wird.
Wollen wir gerne Frau Kappert-Gonter bitte nochmal dazu die Meinung zu halten?
Wie haben Sie, Frage. Sie hat ja eben schon unterbrochen und da reingeredet. Das ist keine medizinische Frage, das ist eine verfassungsrechtliche Frage, dass diese Dinge erst getan werden müssen. Und diese Sache müssen wir auf jeden Fall übrigens berücksichtigen, unabhängig davon, welche Mutanten wir noch erleben werden und dann auch im Lichte neuer Erkenntnisse handeln müssen. Diese Grundsätze, die gelten aber immer. Und deshalb müssen wir diese Dinge immer erstmal erfüllen. Es ist nach unserer Verfassung nicht vorgesehen, dass der Staat erstmal sagen kann, wir müssen eine gesetzliche Pflicht verhängen, damit wir danach erst motiviert sind, das Nötige zu tun. Also schnellere Daten, mehr Digitalisierung, leichterer Zugang zur Impfung und vieles mehr, verlässlichere Kommunikation. Dazu ist der Staat verpflichtet, auch ohne gesetzliche Impfpflicht. Und die Zweifel an ihrer Verhältnismäßigkeit und auch ihrer praktischen Umsetzbarkeit, die wachsen immer mehr.
Okay, Frau Kappert-Gonter dazu bitte nochmal.
Ja, aus meiner Sicht muss das Hand in Hand gehen. Also eine allgemeine Impfpflicht ab 18 wäre ja ein sehr klares Signal, im Übrigen auch für die, die im Moment noch ambivalent sind, dass es klar ist, hier möchte der Staat, es ist die Normalität, dass man geimpft wird. Ich gehe davon aus, dass das eine signifikante Änderung mit sich bringt. Und was eben richtig ist, dass eine Impfpflicht auch eine Verpflichtung für den Staat ist, die Impfpflicht zu einem Impfrecht zu machen. Und das bedeutet eben, die flächendeckende Infrastruktur dann zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich mit Frau Teuteberg ganz einer Meinung, dass das eben sowohl die Impfzentren als auch die Niedergelassenen sein sollten, dass wir die zielgruppenspezifische Ansprache erhöhen, dass wir auch das Aufklärungsangebot im Übrigen erhöhen und über die ärztliche Aufklärung hinweg auch Gesprächsangebote für die zur Verfügung stellen, die aus biografischen Gründen, aus verschiedenen Gründen zweifeln, ob sie impfen können, sich impfen lassen können oder wollen. Und klar ist eben auch, eine Impfpflicht ist eben kein Impfzwang. Jede ärztliche Intervention, die ja eine Impfung ist, erfordert natürlich am Ende die Einwilligung der zu impfenden Person. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen einer Impfpflicht und einem Impfzwang. Und einen Impfzwang kann und darf es nicht geben. Aber eine Impfpflicht kann man eben so ausgestalten, dass es nicht um einen verfolgenden, sondern einen ermöglichenden Staat geht. Und das sind nach meinem Verständnis eben auch die grundierenden Maßnahmen, die der Ethikrat vorgeschlagen hat, die ich vollständig teile.
Grundierende Maßnahmen, sagen Sie. Ich hatte es auch in der Berichterstattung so in Erinnerung, dass das nicht Voraussetzungen sein sollten, die erfüllt sein müssen, bevor eine Impfpflicht eingeführt werden kann, genau. Sondern das ginge schon Hand in Hand. Das hat die Annina Büchs, genau. Die Vorsitzende des Ethikrats, dezidiert so auch argumentiert, auch öffentlich. Frau Teuteberg, das würde ich vielleicht nochmal ergänzen, diese Wahrnehmung jedenfalls ins Spiel bringen.
Das hat der Fehlwahrnehmung beigetragen, weil das eine Impfpflicht erforderlich sein muss, damit sie überhaupt verfassungsgemäß ist, ist eben keine Meinungsfrage, sondern verfassungsrechtliche Voraussetzung. Und deshalb, wenn der Ethikrat sagt, diese und jene Maßnahmen müssen erstmal ergriffen werden, damit eine Impfpflicht gerechtfertigt wäre, dann kann man die nicht erst danach ergreifen. In unserem Rechtsstaat muss die Verhältnismäßigkeit nachgewiesen werden und nicht umgekehrt diejenigen, in deren Freiheit eingegriffen wird, müssen die Unverhältnismäßigkeit nachweisen. Das ist schon Aufgabe des eingreifenden Rechtsstaates, vorher die Verhältnismäßigkeit zu prüfen und darzulegen.
Das ist völlig klar, das ist auch unstrittig, dass diese Kriterien erfüllt sein müssen. Eine Impfpflicht würde ja auch in Karlsruhe sicherlich geprüft werden. Aber Sie hatten es gerade eben so dargestellt, Frau Teuteberg, und diese Wahrnehmung kann ich so nicht teilen, dass der Ethikrat selbst gesagt habe, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt und deswegen wäre auch eine Impfpflicht derzeit nicht zielführend und angemessen. Aus Essen ruft uns an Herr Rimbares, den möchten wir jetzt gerne mal ins Boot holen. Schönen guten Morgen, Herr Rimbares.
Ja, guten Morgen in der Runde. Ich freue mich, dass ich was zu sagen kann.
Freuen wir uns auch.
Ich wollte daran erinnern, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Wahlkampfveranstaltung gesprochen hat, die sich haben impfen lassen, bisher Versuchskaninchen sind und dass die SPD-Vorsitzende Saskia Esken von einem Feldversuch beim Interview gesprochen hat. Und das sagen die natürlich nicht ohne Grund, weil in den USA hat diese Impfung nur eine vorläufige Zulassung bekommen und in Europa eine bedingte Zulassung. Also keine vollwertige Zulassung. Das ist ein experimenteller Impfstoff. Und jeder, der sich impfen lassen will, mit diesem experimentellen Impfstoff kann es natürlich tun. Aber es sollte natürlich nicht vom Staat vorgegeben werden. Und das entscheidende Argument für eine Impfpflicht wäre eine sterile Immunität. Heißt, wenn ich mich impfe, stecke ich mich nicht an und ich gebe es nicht weiter. Und wenn man sich die RKI-Zahlen mal genauer anschaut, dann sieht man, dass etwa 80% der Geimpften, doppelt Geimpften, auch Corona bekommen, selbst in meiner Firma. Und auch ein Teil, der sich schon dreifach geimpft haben, auch in meiner Firma. Das ist etwa 50%. Sich auch anstecken.
Aber Herr Rimbares, den Punkt hatten wir ja schon besprochen, dass es in der Tat eine Impfung nicht zu 100% gegen eine Infektion schützt, aber nach den Daten, die vorliegen, ganz wesentlich schützt vor einem schweren Verlauf. Herr Mayer, richtig?
Genau. Das heißt aber, ich habe einen Eigenschutz, keinen Fremdschutz. Deswegen schade ich ja anderen nicht. Das heißt, ich kann nicht das Argument der Solidarität sagen. Ich kann für mich entscheiden, mit diesem Experimentimpfstoff mich impfen zu lassen, zu sagen, das ist mir wichtig nach Abwägung der ganzen Dinge. Aber ich schütze dadurch nicht andere. Wenn, dann schütze ich mich. Das kann ich auch nachvollziehen.
Stefan Mayer und Frau Kappert-Gonter, bitte.
Ja, was mir persönlich mal wichtig ist, Herr Heckmann, jetzt unabhängig von der Frage allgemeine Impfpflicht ja oder nein, dass wir wirklich aufpassen, jetzt die Impfstoffe, die auf dem Markt sind, insbesondere die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, von Moderna, nicht schlecht zu reden. Also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es ein Segen ist, dass erstmals, das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte, während einer laufenden Pandemie, effektive Impfstoffe erfunden wurden und auch marktreif gemacht wurden. Und das ist wirklich etwas, worauf wir, glaube ich, noch nach wie vor unheimlich stolz sein dürfen, auch nachdem einer der Impfstoffe aus Deutschland stammt. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, das man jetzt nicht schlecht reden darf. Natürlich schützt ein Impfstoff nicht zu 100% vor einer Infektion, aber er schützt vor einer Infektion und er gewährleistet, dass die Krankheitsverläufe, selbst wenn man sich infiziert, deutlich milder sind. Das muss man, glaube ich, schon bei allem immer wieder auch mit dazu sagen. Und was aus meiner Sicht auch noch heute noch nie erwähnt wurde, weil immer immer natürlich zu Recht auf die Notwendigkeit der Verhältnismäßigkeit einer allgemeinen Impfpflicht hingewiesen wird. Der Hauptzweck einer allgemeinen Impfpflicht wäre ja nicht, dass sich der Einzelne mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit nicht infiziert, sondern dass das Gesundheitssystem insgesamt in Deutschland nicht überstrapaziert wird. Und wenn man nochmal ein paar Wochen zurückdenkt, als die Delta-Welle an ihrem Höhepunkt war, zumindest mal in Bayern war es so, da war wirklich ein paar Tage hinweg nicht klar, ob das Gesundheitswesen nicht kollabiert. Wir mussten reihenweise höchst kranke Patienten ausfliegen nach Schleswig-Holstein in andere Bundesländer. Das sieht jetzt natürlich im Lichte der laufenden Omikron-Welle wieder etwas anders aus. Aber wir sind nicht davor gefeit, dass eine vergleichbare Delta-Welle, mal mit einer anderen Mutante, uns wieder ereilt. Und das muss bei dem gesamten Thema der Verhältnismäßigkeit oder bei der Debatte über die Verhältnismäßigkeit und die Abwägung zwischen dem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, in die körperliche Integrität auch immer mit erwogen werden. Es geht nicht nur um den Schutz des Einzelnen, sondern es geht insbesondere auch um den Schutz anderer, vor allem vulnerablen Personen und vor allem, und das steht aus meiner Sicht schon auch als ein wichtiges Grundrecht über allem, dass unser Gesundheitssystem auch weiter intakt bleibt.
Ja, die letzte Zahl, die dazu gemeldet wurde, Hospitalisierungsrate, ist die Rate von 3,77. Das ist eine Zahl vom Wochenende. Erstmals wieder ein Anstieg seit Dezember letzten Jahres. Frau Koppert-Gonter, vielleicht noch einen Satz an Sie als Ärztin zu der Klassifizierung durch Herrn Rambaris. Er sagte, er sprach von einer bedingten Zulassung und von einem experimentellen Impfstoff.
Nein, das ist eben so falsch. Es ist ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewesen, zum Glück, weil wir dadurch den Impfstoff sehr schnell zur Verfügung haben konnten. Glücklicherweise, muss man ja sagen, haben konnten. Es ist ja ein Segen und es ist ja ein Privileg, sich impfen lassen zu können. Das geht in dieser Debatte ja manchmal etwas verloren. Wir haben ja im globalen Süden ganze Länder, Menschen, die warten händeringend darauf, dass sie endlich auch diese Möglichkeit überhaupt bekommen. Und dieses beschleunigte Zulassungsverfahren war eben möglich, weil wir auch so gute Daten hatten und so vielfältig dieser Impfstoff dann eingesetzt werden konnte in sehr schneller Zeit, sodass man sehr, sehr schnell sehr seriöse, solide Daten zur Verträglichkeit und dem ja wirklich ungewöhnlich geringen Nebenwirkungsprofil.
Also experimentell würden Sie nicht sagen?
Das ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. Es ist zum Glück beschleunigt gewesen.
Aus Nürnberg ruft uns an Herr Jeckel. Schönen guten Morgen, Herr Jeckel. Was ist Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen. Ich bin sehr fasziniert von diesen Diskussionen, die da drum immer laufen. Und es ist ja durch unseren Gesundheitsminister ein Wort in die Diskussion gekommen, das Wort lauter. Also oder auch redlich, wie man es nennt. Man beruft sich jetzt hier auf Zahlen von 61 Millionen Geimpften und 21 Millionen Ungeimpften. Das RKI weist ständig darauf hin, dass die geimpften Zahlen um einiges höher sind, als an Meldungen reinkommen. Dann haben wir hier in Deutschland immer die Quote auf die Gesamtbevölkerung. In anderen Ländern sind es meistens die Erwachsenen. Dann haben wir andere Länder immer als Beispiel genannt, Dänemark, Spanien, Portugal, die haben höhere Impfquoten, läuft alles ganz toll, ist das gleiche, Omikron geht nach oben. Und dann haben wir gestern in Euroforschung aktuelle Sendung lief, mindestens 10%, die Infektion durchgemacht haben. Die haben die Infektion nicht nur mit einem Spike-Protein durchgemacht, sondern mit dem ganzen Virus. Das heißt, die haben sehr wahrscheinlich eine Immunität.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie sind gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.
Sie ist einfach von den Zahlen her, wird es bei den Geimpften runtergeredet, bei den Ungeimpften oder Ungeschützten, es geht ja im Immunschutz letztlich, wo der herkommt, ist ja eigentlich egal. Das wird runtergeredet und das heißt, da wird eine Impflücke konstruiert, die in diesem Maße, in dieser großen Zahl sicher schon längst nicht
okay.
mehr besteht.
Okay, Herr Jeckel, danke Ihnen für Ihren Anruf. Darf Frau Teuteberg vielleicht dazu ganz kurz. Also, und danach okay. Frau Koppert-Kontagente. Frau Teuteberg, bitte.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen sehr viel aktuellere und verlässliche Zahlen und auch mit den vorhandenen Zahlen und Erkenntnissen auch Zuverlässigkeit und Angemessenheit in der Kommunikation, wenn ich an die kurzfristige Änderung des geimpften Genesenenstatus jetzt denke. Da braucht es einfach auch für die Menschen, die ja das tun wollen, was notwendig ist und sich entweder haben impfen lassen oder grundsätzlich einen Genesenenstatus haben, dass die auch mit zumutbarem Aufwand feststellen können, was sie tun müssen, wie ihr Status ist und nicht über Nacht durch eine Änderung auf einer Homepage einer Behörde da überrumpelt werden. Wir brauchen verlässlichere Datengrundlagen, um richtig zu entscheiden in der Pandemie. Und das gehört zu den Hausaufgaben, die jetzt Politik machen muss, für auch vorausschauende Politik, auch in weiteren Phasen dieser Pandemie.
Frau Köppert-Gonter, ist das so, dass, wie der Hörer Herr Jeckel sagt, dass da eine Impflücke herbeigeredet wird, die es gar nicht gibt?
Nein, oder nicht in dem Maße zumindest? Das sehe ich ausdrücklich nicht so. Und es ist auch nicht richtig, dass es egal ist, woher ein Schutz käme. Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass eine durchgemachte Omikron-Infektion nicht gegen andere Mutationen schützt, anders als die Impfung. Ja, das spielt eben doch eine relevante Rolle. Die Impfung schützt deutlich besser. Frau Teuteberger, gebe ich insofern recht, als dass wir dringend das Meldewesen verbessern müssen, dass wir sehr viel deutlicher noch unterscheiden müssen, wer auf den Intensivstationen liegt, wie hoch da der Anteil der Menschen mit Covid-19 ist, wie das auf den Nicht-Intensivstationen, also auf den normalen Stationen aussieht. Und da würden wir wahrscheinlich sehen, dass der Druck auf das Gesundheitswesen eben im Moment schon sehr, sehr hoch ist, so ähnlich wie Herr Mayer das gesagt hat. Und ich möchte einen weiteren Aspekt noch in die Diskussion bringen, nämlich den der Belastung der kritischen Infrastruktur. Mhm. Auch das ist ein relevanter Grund dafür, dass wir mit dem Impfen deutlich schneller vorankommen müssen und die Impflücke eben schließen müssen, damit nicht die kritische Infrastruktur so unter Druck kommt und womöglich Feuerwehr, Polizei und so weiter durch Infektionen zunehmend ausfallen. Ja. Und zum Gesundheitswesen noch ein letztes Argument. Je höher der Druck aufs Gesundheitswesen durch Menschen mit Covid-19-Infektionen ist, umso riskanter wird es ja auch für die Menschen mit anderen Erkrankungen, mit chronischen Erkrankungen, mit Krebserkrankungen, die Operationen, die Chemotherapie und so weiter brauchen. Also es geht darum, insgesamt unser Gesundheitswesen so zu schützen, aber eben auch die kritische Infrastruktur. Und aus meiner Sicht spricht das eben auch unter Omikron-Bedingungen für eine allgemeine Impfpflicht.
Wir kommen in die Schlussrunde sozusagen. Wir haben gelernt im Laufe der Sendung, Frau Teuteberg wendet sich gegen eine Impfpflicht. Herr Mayer von der CSU ist skeptisch, noch zu viele offene Fragen. Frau Köppert-Gonter spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. Jetzt, wenn wir mal auf die verschiedenen Modelle noch drauf schauen, was es denn für verschiedene Möglichkeiten gibt und Alternativen. Da ist ja einiges in der Diskussion. Die verschiedenen Länder gehen auch unterschiedlich damit um. Wie soll denn so eine Impfpflicht aussehen? Soll das gelten für Personen ab 18 oder ab 50 oder 60, wie das in Griechenland und in Italien eingeführt wird, weil das eben um die gefährdeten Personengruppen geht, die man damit erreicht? Oder soll die Impfpflicht, die jetzt schon für Beschäftigte in Krankenhäusern und in Pflegeheimen gibt, erstmal nur ausgeweitet werden auf andere Bereiche, wie die Polizei oder Schulen beispielsweise? Herr Mayer, wo würden Sie denn mitgehen?
Also was für mich, Herr Heckmann, auf keinen Fall in Betracht kommt, ist eine allgemeine Impfpflicht für Minderjährige. Da steht aus meiner Sicht einfach, das ist auch ein wichtiges Grundrecht. Es gibt nicht nur das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, sondern auch das elterliche Erziehungsrecht. Da steht einfach dieses Grundrecht aus meiner Sicht über allem. Das müssen letzten Endes die Eltern selbst entscheiden, ob ihre minderjährigen Kinder geimpft werden oder nicht. Eine Differenzierung, was das Alter anbelangt, sehe ich deshalb problematisch, weil es natürlich wieder zusätzliche Anforderungen aufwirft, was die Begründung der Verhältnismäßigkeit anbelangt. Weil natürlich jede Altersgrenze, auch wenn ich sie bei 50 ziehe, ein Stück weit willkürlich ist. Und warum soll ein 49-Jähriger einer allgemeinen Impfpflicht nicht unterliegen?
Aber statistisch gesehen sind die ja gefährdeter, die 50-, 60-Jährigen.
Ja, aber da gibt es natürlich jetzt auch keine Plausibilität, dass ein 51-Jähriger derart massiv stärker gefährdet
gefährdet ist als ein 49-Jähriger. Also ich glaube, was die, und Sie haben ja zu Recht, Herr Heckmann, darauf hingewiesen, egal was beschlossen wird im Deutschen Bundestag, es wird in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Und deswegen werden eben besondere Anforderungen gestellt an die Begründung der Verhältnismäßigkeit. Und eine altersmäßige Differenzierung oder allein eine altersmäßige Differenzierung erhöht aus meiner Sicht deutlich die Anforderungen an die Begründung der Verhältnismäßigkeit. Das sind jetzt nur mal so Aspekte, die für mich entscheidend sind derzeit. Aber wie gesagt, ich warte nach wie vor auf einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die muss aus meiner Sicht bei einem derart zentralen Thema, das die gesamte Republik derzeit beschäftigt, eine Haltung einnehmen. Und auch wenn man weiß, dass ich bin überzeugter Parlamentarier seit fast 20 Jahren und natürlich können viele Parlamentarier, gerade auch Gesundheitspolitiker, Rechtspolitiker, ihren Sachverstand bei der Erarbeitung von Gruppenanträgen, von Gesetzentwürfen aus den Reihen des Bundestages mit einbringen. Aber letzten Endes ist die Expertise der Fachministerien, insbesondere des Bundesgesundheits-, des Justiz-, des Innenministeriums, unerlässlich. Und deshalb halte ich es wirklich für einen feigen Rückzug, wenn sich hier die Bundesregierung vom Acker macht und keine Haltung einnimmt.
Ja, die Regierung sagt, das ist eine ethische Frage und deswegen muss es aus dem Parlament kommen. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit, Sendezeit, die versuchen wir gerecht aufzuteilen, Frau Kappert-Gonter und Frau Teuteberg. Frau Kappert-Gonter, Sie zunächst, Sie sind für eine Impfpflicht ab 18, warum nicht ab 50, 60?
Weil wir aus der Kommunikationsforschung wissen, wenn wir eine Impfpflicht sehr eingeengt etablieren würden, dann würde also das für die unter 50-Jährigen das falsche Signal aussenden, dann sei es ja für sie möglicherweise nicht so erforderlich und das würde mit dem Risiko einhergehen, dass in der Gruppe dann eventuell sogar die Impfbereitschaft sinkt. Ja, weil die staatliche Kommunikation, es ist wichtig, du dich impfen lässt, wenn die subdifferenziert wird, könnte das ein falsches Signal setzen. Und es ist auch medizinisch vom Pandemiegeschehen her nicht sinnvoll, eine ganze große Gruppe der 18- bis 49-Jährigen von der Pflicht auszunehmen, weil sie erstens auch schwere Verläufe haben können, weil sie Risiko für Long-Covid haben und weil sie natürlich auch als weitergebende Personen der Infektion eine relevante Rolle spielen. Von daher trete ich ausdrücklich für eine Impfpflicht ab 18 ein. Okay. Die Argumente, warum wir die Kinder nicht inkludieren, hat Herr Mayer genannt, das sehe ich genauso.
Frau Teuteberg, Sie haben sich ja schon bereits festgelegt gegen eine Impfpflicht. Gäbe es irgendwelche Aspekte, die Sie dazu bringen könnten, Ihre Meinung zu ändern?
Das kann ich nicht generell ausschließen, aber ich halte es jetzt nicht für notwendig und eine allgemeine Impfpflicht ist ja auf die Agenda gesetzt worden und deshalb ist es mit vielen guten Argumenten sinnvoll und notwendig gewesen und bleibt es, sich auch gegen eine allgemeine Impfpflicht zu positionieren, weil sie sowohl verfassungsrechtlich nicht verhältnismäßig ist, als auch gesellschaftspolitisch im Hinblick auf den Vertrauensschaden problematisch. Ich finde, wir sollten all die Energie darauf konzentrieren, das Impfen zu erleichtern und die Kommunikation und Datenlage zu verbessern, damit möglichst viele Menschen unter Nutzung ihres Rechts auf körperliche Selbstbestimmung sich aus eigenem Interesse für die Impfung entscheiden. Und darüber hinaus heißt die Wissenschaft ernst nehmen auch, dass Testen sehr wichtig bleibt. Denn wir dürfen nicht vernachlässigen, dass man auch als Geimpfter weiter andere anstecken kann und dass wir da sowohl vorsichtig bleiben, als auch die Kapazitäten verbessern und ausweiten.
Mhm. Sollte diese Impfpflicht aus Ihrer Sicht, Frau Kappert-Gonter, zeitlich befristet werden?
Ja, sie sollte natürlich befristet werden für die Zeit der Pandemie. Darüber hinaus macht das ja keinen Sinn, wie man die zeitliche Befristung fasst. Das ist tatsächlich eine juristische Frage. Sinnvoll wäre es, sie an die Empfehlungen des RKI zu koppeln für die Impfung.
Und wie soll diese Impfpflicht durchgesetzt werden? Über Bußgelder?
Ja, also das muss bußgeldbewährt sein. Davor sollte aus meiner Sicht aber eine verstärkte Aufklärung gelten für die, die noch im Zweifel sind. Also das muss man auf jeden Fall vor ein Bußgeld, die Erhebung eines Bußgeldes
einführen. Da sind noch viele Fragen offen, viele Fragen zu klären. Wir sind gespannt auf die Debatte am Mittwoch im Bundestag. Wir haben diese Orientierungsdebatte hier im Deutschlandfunk sozusagen jetzt schon mal heute an diesem Montag bei Kontrovers geführt. Wir haben diskutiert mit Kirsten Kappert-Gonter von Bündnis 90 Die Grünen, Stefan Mayer von der CSU und mit Linda Teuteberg von der FDP. Impfpflicht zu Zeiten von Omikron nötig oder überflüssig? Ich glaube, wir haben eine Menge Aspekte ansprechen können. Ich bedanke mich für die Diskussion bei unseren Gästen, aber natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, E-Mails geschrieben haben. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hier geht's weiter mit Umwelt und Verbraucher. Bis zum nächsten Mal.